ARD.
Sagt er, mir geht's nicht gut. Mir geht's überhaupt nicht gut. Rufen Krankenwagen. Natürlich denkt man dann immer an den Tod und an schlimme Sachen, ne?
Das ist Thomas Beaumont und er schildert hier einen Abend, der sich bei ihm eingebrannt hat. Er sitzt gerade vorm Fernseher und guckt das Dschungelcamp, als ihn sein Mann Florian zu sich ruft. Mit bleichem, angstverzerrtem Gesicht, Luftnot und großen Schmerzen. Was für eine überraschende Diagnose dahinter steckt, das erzählen wir euch jetzt. Es geht unter anderem um besondere Haustiere, ums Dudelsackspielen, japanische Tintenfischfallen und eine Krankheit, die fast so selten ist wie ein Sechser im Lotto. Und damit moin und hallo, ihr seid hier bei Abenteuer Diagnose gelandet, dem einzigen Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Wir erzählen euch Medizinfälle spannend wie ein Krimi. Geschichten von Menschen mit außergewöhnlichen Symptomen und von Ärzten und Ärztinnen, die ihren inneren Sherlock Holmes anwerfen müssen. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bei mir im Studio ist heute wieder Gesa Lütten. Hey Gesa.
Moin Anke.
Gesa, es geht heute um Florian Beaumont und seinen Mann Thomas. Stell uns die beiden doch direkt mal vor.
Florian Beaumont ist Ende 30 und wohnt in Flensburg, als sein Diagnoseabenteuer vor etwa 10 Jahren beginnt. Er liebt seinen Beruf als Physiotherapeut, weiß aber auch die Freizeit gut zu nutzen. Er macht viel Sport, fährt mit seinem Ehemann Thomas regelmäßig mit dem Wohnmobil weg. Er hat ein Faible für Mittelaltermärkte und Musik. Und er kümmert sich auch noch liebevoll um seine Haustiere, die Freddys, nennen Thomas und Florian sie. 5 Frettchen leben noch bei ihnen.
Witzig, das sind ja so Marder-ähnliche kleine Tiere, die haben ein ganz hübsches, braun-weiß gemustertes Gesicht. Ungewöhnliche Haustierwahl.
Ja, ungefähr genauso ungewöhnlich wie die Instrumente, die Florian spielt. Moment, ich gebe dir mal kurz eine Hörprobe, die hat er mir gestern extra noch per WhatsApp zugeschickt.
Sehr schön, Dudelsack. Ich stelle mir das immer super kompliziert vor und wahrscheinlich ist das ja auch nicht so das total beliebte Instrument bei den Nachbarn. So ein Dudelsack ist, wenn ich das jetzt aus meinem Schottlandurlaub vor Urzeiten noch richtig im Ohr habe, extrem laut.
Sehr laut. Und tatsächlich hat er sich den Dudelsack auch so Learning by Doing beigebracht und meinte auch zu mir, zum Glück hatte er damals sehr tolerante Nachbarn und auch Freunde, die seine Anfänge ertragen haben. Aber mittlerweile ist er wohl richtig gut und beherrscht auch noch weitere mittelalterliche Instrumente, die er zum Teil sogar selbst gebaut hat und damit manchmal auch auftritt.
Wow. Wahrscheinlich dann auch auf den besagten Mittelaltermärkten. Im Kostüm und mit allem drum und dran.
Exakt. Ein großer Mittelalter-Fan und alles in allem auf jeden Fall kein 0815-Typ und jemand, der das Leben in vollen Zügen genießt. Und das möchte er sich auch nicht vermiesen lassen durch ein paar Wehwehchen oder Gebrechen, die ihn 2014 schon seit ein paar Jahren plagen. Er hat nämlich leichtes Asthma und leidet unter chronischer Sinusitis.
Also einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung. Ziemlich nervig, weil Betroffene sich täglich fühlen, als hätten sie eine Erkältung, sprich die Nase ist dicht.
Genau. Typisch ist eine ständig verstopfte oder triefende Nase, Druckgefühle im Kopf, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und so weiter. Und begleitend dazu sind auch noch seine ganzen Nasenneben- und Stirnhöhlen überwuchert von Polypen, also Schleimhautwucherungen, die durch chronische Entzündungen entstehen können. Und das ist richtig nervig, weil er dadurch nämlich nicht mehr so gut riechen kann.
Ich habe ja keine Nasenpolypen, aber ich kann auch nicht so richtig gut riechen. Oh. Und ich finde das in vielen Situationen, ehrlich gesagt, total praktisch. Ich sag nur, heißer Sommertag, Busfahrt. Hat's Florian Beaumont denn gestört?
Dadurch, dass die Verschlechterung schleichend stattfand, hat er es vermutlich gar nicht so doll gemerkt und dann vielleicht auch so ein bisschen verdrängt. Was ihm allerdings auffällt, ist, dass er durch die Riechstörung auch nicht mehr richtig schmecken kann. Und das wiederum schockt Ehemann Thomas, als er irgendwann dann davon erfährt. Das hat er im Interview dazu gesagt.
Ich koche sehr gerne und ich gucke nach Gewürzen und ich gebe mir Mühe. Und nach Jahren hat er mir mal erzählt, er schmeckt überhaupt nicht, was ich da koche. Also hätte ich ihn auch einen Lappen panieren können und den schön anrichten. Er hätte auch gesagt, schmeckt gut.
Sehr schön. Gegen Nasenpolypen kann man ja durchaus was machen, sodass dann keine, in Anführungszeichen panierten Lappen serviert werden müssen.
Ja, man kann es mit kortisonhaltigen Nasensprays versuchen oder aber die Polypen operativ entfernen. Das heißt, diese Schleimhautwucherungen in den Nasennebenhöhlen werden abgetragen. Und das hat Florian tatsächlich auch schon mehrmals machen lassen, allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. Erst kann er wieder besser riechen und Luft bekommen, aber schleichend kommen die Polypen wieder und alles ist wie zuvor. Weil Florian sein Umfeld ungern mit seinen Problemen behelligen möchte, behält er das aber für sich bis zu seinem 40. Geburtstag. Da wird allen bewusst, wie schlimm es wirklich ist. Nachbarn haben für ihn nämlich eine Überraschung, einen sogenannten Test der Sinne vorbereitet. Das bedeutet, Florian soll mit verbundenen Augen unterschiedliche Dinge ertasten, schmecken oder riechen. Tasten funktioniert auch wirklich super, hat er erzählt, aber dann kommt das Riechen dran. Erst riecht er an einem hingehaltenen Schälchen mit Frettchenkot.
Lecker.
Ja, gut, erkennt er nicht, würde ich ehrlich gesagt auch nicht, ist ja jetzt auch kein typischer Geruch, denken sich auch alle anderen. Aber dann kommt ein Schälchen, in dem Diesel ist.
Ein sehr typischer, beißender Geruch.
Theoretisch schon, genau. Aber nicht für Florian Beaumont, wie er und Ehemann Thomas uns nun selbst erzählen werden.
Ich konnte nicht riechen. Das hat wirklich alles wie Pappe gerochen.
Und alle gucken uns an, wie weil ein Diesel. Jeder weiß, der ein Auto fährt, ein Diesel fährt oder wie das riecht. Ne? Er nicht.
Okay, das ist schon krass. Also da ist auch seinem Mann erst richtig bewusst geworden, wie schlecht es um Florians Nase steht.
Mhm. Florian muss dann Thomas versprechen, nochmal zum Arzt zu gehen. Es doch nochmal bei einem anderen HNO-Experten zu versuchen. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung oder irgendwas, das ihm helfen kann. Und das macht Florian dann auch. Ihm wird ein Experte in Rostock empfohlen, ein Lungenfacharzt bzw. Allergologe. Und der hat tatsächlich eine Vermutung, was die Ursache der chronischen Schleimhautentzündung und Polypenentstehung sein könnte. Und zwar eine ganz spezielle Form von Unverträglichkeit, die gar nicht so selten ist. Und zwar ein ASS-Intoleranzsyndrom.
ASS, das ist ja die Abkürzung für Acetylsalicylsäure. Und vielen ist das ja vermutlich eher als Aspirin bekannt. Der Wirkstoff, der wirkt schmerzstillend und auch blutverdünnend und wird deswegen nicht nur bei Schmerzen, sondern auch zur Herzinfarktprophylaxe eingesetzt. Es gibt also Menschen, die reagieren überempfindlich auf ASS. Hat Florian Beaumont denn regelmäßig Aspirintabletten genommen?
Nee, gar nicht. Aber Salicylsäuren kommen auch natürlicherweise in der Ernährung vor, zum Beispiel in Gewürzen, aber auch zahlreichen Gemüsesorten wie zum Beispiel Pastinaken, Auberginen, Brokkoli oder auch Obst wie Erdbeeren, Orangen oder Avocado. Und die Vermutung des Arztes lautet, dass Florian Beaumont genau darauf reagiert. Und ganz typisch für so eine ASS-Intoleranz sind eben zum Beispiel Polypen in der Nase oder den Nasennebenhöhlen. Und auch Asthma kann dadurch getriggert werden. Das hatte er ja auch. Auch Magen-Darm-Probleme oder Hautreaktionen können auftreten. Das war jetzt allerdings bei Florian nicht der Fall.
Aber in Nahrungsmitteln, also in Erdbeeren oder Brokkoli, ist doch Acetylsalicylsäure wahrscheinlich nur in winzigen Dosen drin.
Yep.
Jetzt spannende Frage für alle Betroffene. Muss man denn dann auf all diese Nahrungsmittel und alle ASS-Quellen verzichten?
Nee, zum Glück nicht. Denn dann müsste man auf sehr viele leckere, gesunde Lebensmittel ja verzichten. Stattdessen schlägt der Arzt also erstmal einen Provokationstest mit einer hohen Dosis ASS vor, um zu überprüfen, ob es das wirklich ist. Florian wird also stationär aufgenommen und die Ärzte geben ihm, natürlich ganz kontrolliert und unter Beobachtung, eine hohe Dosis des Wirkstoffs.
Und dann habe ich mich auf den Rücken gelegt und dann konnte ich mich nicht mehr rühren und gar nichts mehr. Und ich habe gezogen wie so ein Postross.
Gezogen wie ein Postross, das ist eine lustige Formulierung. Also er meint, er hat geschnauft und starke Atemnot bekommen. Mhm. Das heißt, seine Atemwege haben extrem heftig reagiert und das beweist den Verdacht der Ärzte. Wie wird denn diese ASS-Intoleranz jetzt behandelt?
Er muss weiter ASS nehmen.
Okay, alles klar. Auf den ersten Blick also ein super kontraintuitiver Ansatz. Vermutlich geht es da um Desensibilisierung.
Genau, quasi als Desensibilisierung in kleinen und immer größer werdenden Dosen. Und Florian hat dann auch das Gefühl, dass es ihm dadurch besser geht. Er kann wieder besser riechen und ihm geht auch beim Dudelsackspielen nicht so schnell die Puste aus. Dafür bekommt er aber auf einmal ein neues Problem. Immer wieder hat er mit einem Mal so ein merkwürdiges Druckgefühl im Oberbauch.
Es hat sich angefühlt wie Magenschmerzen hier in dem Bereich, wo die Rippen zusammengehen, hier oben. Und da hatte ich mir dann gedacht, ja, das ist so ein Gefühl, wie wenn du einen zu großen Bissen genommen hast und zu groß runtergeschluckt hast.
Aspirin kann ja als Nebenwirkung durchaus auch mal Magenschmerzen machen.
Ja, aber gegen diese Nebenwirkung bekommt er eigentlich oder hat er magenschützende Begleittabletten bekommen. Er selbst versucht es wieder eher zu verdrängen. Womöglich liegt es am Stress. Auf der Arbeit ist gerade viel zu tun und Florian kümmert sich als Physiotherapeut wirklich gerne und hingebungsvoll um seine Patienten. Auch noch nach Feierabend, wenn mal jemand mit so einem akuten Problem ankommt. Sein Mann beschreibt ihn so.
Florian, der ist also, erstmal kommen seine Patienten und dann kommt die Arbeit. Und dann kommen nochmal die Patienten und dann kommt er erst.
Einerseits natürlich eine total tolle Eigenschaft, aber ziemlich fatal, wenn man dann selbst schwächelt und das nicht wahrhaben will. Ich sag nur, Self-Care ist wichtig.
Merkwürdigerweise hat er die Symptome allerdings vor allem dann, wenn er gerade Ruhe hat, also meistens zu Hause. Er versucht sich selbst zu helfen.
Dann habe ich aufgrund meiner Ausbildung gemeint, okay, du machst hier Atemtherapie. Du kannst den Schmerz wegatmen. Und dann habe ich mich gestreckt, gekrümmt, gebogen, alles Mögliche zusammen. Und das ging relativ gut weg. Allerdings, das dauerte 10 Minuten, bis das weggegangen ist. Und danach war ich eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich müde.
Als Physiotherapeut weiß er da natürlich bestens Bescheid. Atmen ist ja tatsächlich etwas, das man gar nicht unterschätzen darf. Mit guten Atemübungen kann man Stress reduzieren, man kann den Blutdruck senken, man kann Schmerzen lindern, auch Ängste lindern. Anders als den Herzschlag können wir das Atmen ja ganz bewusst steuern und unserem Körper durch ruhigeres und tieferes, ganz bewusstes Atmen signalisieren, entspann dich, alles ist gut.
Ganz genau. Ich persönlich bin auch ein großer Fan von Atmen. Wenn ich zum Beispiel mal vor einem komplizierten Interview sehr aufgeregt bin oder hier vor der Aufnahme, mache ich das immer. Ein paar Mal tief einatmen, Luft anhalten und lange ausatmen macht mich dann nicht nur ruhiger, sondern auch fokussierter, bilde ich mir zumindest ein.
Wie nachhaltig hat denn diese Atemtherapie bei Florian Beaumont geholfen?
Ja, so gar nicht irgendwie. Stattdessen werden die Attacken mit dem schmerzhaften Druckgefühl im Oberbauch immer heftiger. Auch Ehemann Thomas bekommt das eines Abends mit und macht sich große Sorgen.
Auf einmal kriegt er so einen Schüttelfrostanfall. Er hat am ganzen Körper gezittert wie nichts Gutes und sich zusammengekrümmt und hat sich an die Brust gefasst. Und so kam das dann und das ist häufiger geworden.
Da klingeln bei mir ja jetzt schon so ein bisschen die Alarmglocken.
Weil es ihm nach den Attacken scheinbar immer wieder gut geht, bezieht Florian es weiter auf den Stress. Ältere Kollegen sagen ihm schon immer, irgendwann holt sich der Körper, was er braucht und nicht, was du ihm gibst. Florian vermutet nun insgeheim, jetzt ist vielleicht der Punkt, er muss ruhiger machen. Und dann hat er wieder eine heftige Attacke, dieses Mal auf der Arbeit. Und als er sich dort im Spiegel sieht, ist er selbst geschockt.
Dunkle Lippen, dunkle Augen, wirklich zurückliegende Augen. Und ich habe geschwitzt, obwohl mir ganz kalt war. Und dann denkst du dir, scheiße, eigentlich müsstest du ins Bett oder zumindest nach Hause. Aber hier in der Arbeit kannst du momentan nicht deine 100% geben.
Seine Arbeitskollegen machen ihm klar, er soll unbedingt sofort zum Arzt gehen. Und das macht er dann auch. Noch am gleichen Tag fährt Florian zu seiner Hausärztin. Und die lässt von der MTA bzw. Praxisschwester erstmal ein EKG schreiben. Und als die sich beim Messen des Herzschlags so den Ausdruck ansieht, wird sie plötzlich ganz ernst.
Sie sieht sich das an, sagt, ich geh mal schnell zu Frau Doktor, ich komme gleich wieder. Und dann zack, weg war sie. Dann kam sie mit Frau Doktor und Frau Doktor sagte, ich lege Ihnen jetzt einen Zugang.
Oh je, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das ist doch wahrscheinlich ein Verdacht auf Herzinfarkt.
Florian versteht die Welt nicht mehr. Was ist passiert? So ganz genau will die Ärztin nämlich mit ihrem Verdacht nicht rausrücken, vermutlich, um ihn nicht aufzuregen. Doch sie macht ihm klar, dass er jetzt mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus muss. Und erst da wird ihm so richtig klar, dass hier irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Und er bittet die Ärztin, seinem Mann Thomas Bescheid zu sagen.
Frühen Nachmittag kriege ich einen Anruf. Ja, Frau Dr. Bollwinkel und so. Und da sagt sie zu mir: Herr Beaumont, jetzt erschrecken Sie nicht, aber ich habe Ihren Mann mit Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert.
Jetzt erschrecken Sie nicht, ist ja total lieb gemeint, aber es gibt wahrscheinlich kaum eine Situation, in der man sich mehr erschreckt.
Thomas Beaumont hat auch erzählt, dass er natürlich totales Kopfkino hatte in dem Moment. Florian war ja zu dem Zeitpunkt gerade erst mal um die 40. Und Thomas hat die ganze Zeit gedacht, das kann doch gar nicht sein. Alte Menschen haben einen Herzinfarkt, aber doch nicht so jung. Florian wird derweil in die Diakoklinik nach Flensburg gefahren. Dort wird als erstes ein Bluttest gemacht. Bei Verdacht auf Herzinfarkt werden bestimmte Marker bestimmt. Dazu gehört Troponin, ein Eiweißkomplex. Dieser Stoff steckt in den Herzmuskelzellen. Sind die geschädigt, wird Troponin freigesetzt und ist erhöht im Blut zu finden. Und tatsächlich sind Florians Troponinwerte sehr stark erhöht. Und auch im Ultraschall finden sich Auffälligkeiten. Die Hauptkammer des Herzens, der linke Ventrikel, pumpt schwächer als der Rest vom Herzen. Auch das kann ein Hinweis auf eine akute Durchblutungsstörung sein.
Also alles Hinweise, dass Florian tatsächlich einen Herzinfarkt hatte. Also ab ins Katheterlabor.
Ganz genau. Im Katheterlabor wollen die Ärzte die Gefäße seines Herzens untersuchen. Das bedeutet, sie schieben einen dünn biegsamen Schlauch, den Katheter, über ein Blutgefäß zum Herzen. Sie suchen nach einer Verengung bzw. Verstopfung der Gefäße, die den Herzinfarkt ausgelöst haben könnten. Mit dem Katheter ist es möglich, die Verengung mit einem Ballon zu weiten und einen Stent einzusetzen, sollte das vonnöten sein.
Also so ein kleines Drahtgitterröhrchen, um den Blutfluss wiederherzustellen.
Ja. Doch das Ergebnis der Untersuchung ist überraschend. Was genau dort festgestellt wurde, erzählt uns jetzt Kardiologe Dr. Stefan Zimmermann, der damals an der Diako Flensburg tätig war.
Tatsächlich zeigte sich überraschenderweise ein Normalbefund. Die Herzkranzgefäße wiesen allenfalls ganz leichte Veränderungen auf. Der Patient war immerhin auch viele Jahre Raucher. Aber keine Veränderungen im Sinne eines Herzinfarktes.
Also doch kein klassischer Herzinfarkt. Gesa, ich glaube, ich habe jetzt so eine leise Ahnung, woher dann die auffälligen Marker und die Symptome kommen könnten. Wir hatten in unserer Folge von vor 2 Wochen nämlich einen ähnlichen Fall. Herzinfarktsymptome, aber keine Engstelle. Wie gehen die Ärzte dem jetzt nach?
Sie machen noch ein Herz-MRT und da fallen tatsächlich Narben am Herzen auf. Bedeutet, irgendwie kam es anscheinend in der Vergangenheit doch immer wieder zu Schädigungen des Herzens.
Was ja auch dazu passen würde, dass er immer wieder diese typischen Schmerzattacken, dieses Druckgefühl in der Magen- und Herzgegend hatte. Also Herzinfarkt-ähnliche Symptome.
Die Ärzte haben jetzt einen neuen Verdacht. Sie glauben, dass Florian Beaumont an einer stressbedingten Herzerkrankung leidet. Einer Takotsubo-Kardiomyopathie.
Ein echter Zungenbrecher. Takotsubo ist das japanische Wort für eine spezielle Tintenfischfalle. Das ist so ein ovaler Tonkrug, in den der Oktopus dann mit dem Kopf reinschwimmen soll. Und die Krankheit wurde von japanischen Ärzten so genannt, weil sich die linke Herzkammer dabei oft erweitert und dann eine ganz ähnliche Form annimmt wie diese Fallen, also so ballonartig ausgeleiert aussieht. Hier bei uns ist die Krankheit aber auch unter einem etwas einfacher zu merkenden Namen bekannt, nämlich Broken Heart Syndrom. Jetzt habe ich mein ganzes lustiges Party-Smalltalk-Wissen über Takotsubo irgendwie abgespult. Erklär doch gerne einmal ganz kurz, was genau dahinter steckt, Gesa.
Die Takotsubo-Kardiomyopathie beschreibt, dass es tatsächlich sein kann, dass großer emotionaler Stress kurzzeitig die Herzmuskelfunktion einschränkt. Das kann zu herzinfarkttypischen Symptomen führen bei gleichzeitig gesunden Herzkoronargefäßen. Was bei Florian Beaumont auch dazu passt, das Bild aus dem Ultraschall bzw. die Bewegungsstörung des linken Ventrikels, der Hauptkammer des Herzens.
Also war bei ihm am Ende doch Stress der Auslöser oder noch was anderes?
Womöglich, beziehungsweise man weiß es nicht. Was nicht so gut passt, dass häufig eher ältere Frauen davon betroffen sind. Und die Troponinwerte sind eigentlich zu hoch, um in das Profil der Takotsubo-Kardiomyopathie zu passen. Aber auch das ist nicht ausgeschlossen. Für die Ärzte und auch für das Ehepaar Beaumont erstmal eine ausreichend schlüssige Erklärung. Florian und Thomas versuchen es irgendwie locker zu nehmen.
Wenn du so eine Erkrankung hast, du lernst so viel Zungenbrecher. Hier, jeder Logopäde wäre froh darüber.
Dieses Takotsubo-Gedöns da. Und sage ich, ja gut, wenn das nur Stress ist, da kann man ja gegen an. Da könnte man ja was gegen unternehmen.
Die beiden haben Humor, das Gedöns für den Logopäden. Gesa, was genau unternimmt Florian denn jetzt gegen den Stress?
Florian bekommt jetzt Herzmedikamente und fährt zur Reha. Dort wird auch Psychotherapie angeboten, die er als sehr hilfreich empfindet. Allerdings hat er auch in entspannten Phasen auf der Reha immer mal wieder dieses merkwürdige Druckgefühl in der Herzgegend. Als er den Kardiologen der Reha darauf anspricht, weiß der nicht mal, was eine Takotsubo-Kardiomyopathie sein soll. Und das wiederum enttäuscht Florian. Er ist zwar ein positiver Mensch, aber letztendlich hat er nicht das Gefühl, dass es ihm zum Ende der Reha sehr viel besser geht. Langsam fängt er nach Entlassung wieder an zu arbeiten. Nach dem Hamburger Modell, also zunächst nur ein paar Stunden pro Woche. Doch ziemlich schnell wird klar, arbeiten geht noch nicht. Die Attacken mit dem engen Brustgefühl werden wieder schlimmer und häufiger. Er bekommt keine Luft, hat Schmerzen, nichts geht mehr. Eines Abends ist es besonders schlimm. Thomas guckt gerade Fernsehen, da hört er Florian rufen. Also geht er hoch in das gemeinsame Schlafzimmer und sieht dort seinen Mann mit angstverzerrter Miene im Bett liegen.
Sagt er, mir geht's nicht gut, mir geht's überhaupt nicht gut. Rufen Krankenwagen. Natürlich denkt man dann immer an den Tod und an schlimme Sachen. Ne?
Gesa, worüber wir jetzt noch überhaupt nicht gesprochen haben, kann denn auch eine Takotsubo-Kardiomyopathie tödlich verlaufen?
Man geht davon aus, dass sich die meisten Betroffenen von so einem akuten Anfall wieder gut erholen. Allerdings erleiden etwa 10% in der Akutphase einen kardiogenen Schock, bedeutet, das Herz kann nicht mehr ausreichend Blut pumpen und bei etwa der Hälfte dieser Fälle führt das tatsächlich auch zum Tod. Man kann also im schlimmsten Fall sogar an einem Broken Heart Syndrom, also an einem gebrochenen oder gestressten Herzen sterben. Also bitte Leute, seid alle lieb zueinander und gönnt euch auch mal Ruhepausen. Zurück zu Florian Beaumont. Innerhalb von 4 Monaten landet er jetzt zum 2. Mal als Notfall im Krankenhaus. Wieder sind seine Troponinwerte erhöht, wieder wird ein Herzkatheter gemacht. Und dieses Mal stellen die Ärzte wieder etwas Erstaunliches fest. Sie kennen das Herz und die Gefäße ja noch vom letzten Mal, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Aber jetzt sehen sie an einer Stelle eine Verengung. Wo kommt die auf einmal her? Da war ja vor 4 Monaten noch gar nichts. Und so schnell bildet sich auch eigentlich keine Arterienverkalkung oder ähnliches. Also müssen die Experten schnell in eine andere Richtung denken. Womöglich liegt hier eine Verkrampfung der Gefäße vor, also ein Spasmus. Sie geben Florian Nitroglycerin. Das müsste die Verkrampfung lösen, wenn es das wirklich ist. Und tatsächlich, das Gefäß geht wieder auf.
Krämpfe in den Herzgefäßen, das klingt ja erstmal total spooky. Passt das denn jetzt noch zu diesem Takotsubo-Verdacht?
Ja, das ist nun das große Rätsel. Genau darüber sind sich die Kardiologen unsicher. Im Herz-MRT wird festgestellt, das Herz weist neue Narben auf. Es muss also wirklich bald eine Lösung her, damit sein Herz nicht noch mehr Schaden nimmt. Kardiologe Dr. Stefan Zimmermann rollt den Fall nochmal auf. Er guckt sich nochmal alle Unterlagen und Untersuchungsbefunde an, auch das Blutbild. Und da fällt ihm auf, dass eine bestimmte Unterart der weißen Blutkörperchen, also der Immunzellen, stark erhöht ist. Nämlich die sogenannten eosinophilen Granulozyten.
Für das Immunsystem kämpfen ja ganz unterschiedliche Zellen, die alle auch unterschiedliche Aufgaben haben. Makrophagen zum Beispiel, die Fresszellen, die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie kleine Staubsauger, die Fremdkörper wie Bakterien auffressen und so den Körper schützen. Erklär doch noch mal kurz, was die eosinophilen Granulozyten machen.
Die sind zum Beispiel dafür da, um Parasiten oder Würmer unschädlich zu machen. Dafür stoßen sie Giftstoffe aus, die dann den Eindringling angreifen und unschädlich machen.
Und wenn sich jetzt wie bei Florian auf einmal viel zu viele Eosinophilen im Blut tummeln, dann könnte das für einen Parasitenbefall sprechen?
Genau, womöglich. Stefan Zimmermann führt noch mal ein sehr ausführliches Gespräch mit seinem Patienten. Nun will er wirklich alles wissen. Was ist die letzten Jahre passiert? Wie wohnt er? Wie lebt er? Was arbeitet er? Was macht er in der Freizeit? Und dann stößt er auf einen interessanten Punkt, der das Rätsel lösen könnte.
Herr Beaumont hatte berichtet, dass er zu Hause ungewöhnliche Haustiere hält. Eine Sammlung an Frettchen offensichtlich, sodass wir mal nach Wurmeiern gesucht haben.
Ach ja, die Frettchen, die fünf Freddys. Also, Stuhlprobe und ab damit ins Labor. Was ist dabei rausgekommen?
Nichts, beziehungsweise die Rückmeldung war kein Hinweis auf Würmer oder Parasiten. Und dann passiert es wieder, in der Nacht. Florian hat wieder extreme Brustschmerzen. Im EKG zeigen sich wieder typische Veränderungen, die auf einen Herzinfarkt hinweisen. Also offenbar wieder ein Gefäßkrampf. Florian bekommt ein krampflösendes Mittel und das hilft. Zum Glück ist an diesem Abend auch eine junge Rheumatologin im Dienst, nämlich Dr. Anne Schenzer. Sie hat bereits vorher mitbekommen, dass es sich hier um einen Patienten mit einer rätselhaften Krankheit handelt. Jetzt will sie mehr wissen und sieht sich seine Akte auch noch mal ganz genau an. Sie erfährt so von Florians Asthma, der ASS-Unverträglichkeit und dann ist ja da noch der extrem hohe Eosinophilenwert. Der springt ihr besonders ins Auge. Nach ihrer Erfahrung ist der nämlich viel zu hoch, als dass er zu einem Parasitenbefall passen könnte. Ihr Fachgebiet sind die rheumatischen Erkrankungen und sie glaubt, dass es eher in diese Richtung geht. Am nächsten Tag spricht sie ihren Kollegen Stefan Zimmermann an. Und was sie da gesagt hat, hören wir jetzt von ihr selbst.
Mensch, das ist schon komisch. Wir sollten da weiter nachschauen. Hatte mittlerweile natürlich auch die Akten alle angeguckt und hatte halt eine Idee, was das denn möglicherweise sein könnte.
Bei unklaren Krankheitsbildern kann ja so ein Blick von außen, also von einer anderen ärztlichen Fachrichtung, super hilfreich sein und den entscheidenden Hinweis liefern. So ein bisschen Hashtag interdisziplinär ist sowas von cool.
Da sagst du was, genau. Bei diesem Fall war es nun sogar so, dass Anne Schenzer durch Zufall gerade erst auf einer Weiterbildung war, bei der ein ganz ähnlicher Fall wie der von Florian Beaumont vorgestellt wurde. Wenn ihr Verdacht stimmen sollte, dass es sich um eine bestimmte, sehr seltene Rheumakrankheit handelt, dann müssten auch im Herzgewebe eosinophile Granulozyten zu finden sein. Also entscheiden die Ärzte, per Katheteruntersuchung eine Herzmuskelbiopsie zu machen. Ein kleines Stück Gewebe aus dem Herzen soll im Labor untersucht werden.
Ein Stückchen Gewebe aus dem Herz rausknipsen und das während einer Katheteruntersuchung, also einer Untersuchung, bei der man wach ist und alles mitkriegt, für mich eine super gruselige Vorstellung.
Hat Florian auch als sehr unangenehme Untersuchung in Erinnerung. Und dann scheint auch noch alles umsonst gewesen zu sein. Das enttäuschende Ergebnis, keine Eosinophilen zu finden.
Also eine falsche Fährte.
So schnell gibt Anne Schenzer nicht auf. Ein einziges negatives Ergebnis ist für sie nicht der Beweis, dass sie nicht doch recht haben könnte. Sie will jetzt alle Organe untersuchen lassen, die typischerweise von den Eosinophilen befallen sein könnten, wie zum Beispiel die Lunge. Ein Befall hier könnte auch sein Asthma erklären. Also kommt Florian Beaumont als nächstes ins CT.
Da schaut man auch mal so Verschattungen sieht in der Lunge und man schaut, ob sich da so Granulome finden lassen, also so wirklich so eine Art Gewebeknoten in der Lunge. War aber nichts gewesen, das war alles unauffällig.
Ziemlich frustrierend.
Sowas von. Aber auch das lässt die Rheumatologin noch nicht aufgeben. Als nächstes ist der Magen-Darm-Trakt dran. Auch wenn Florian Beaumont dort gar keine Beschwerden hat.
Tatsächlich gibt es das bei Rheumaerkrankungen nicht so selten, dass auch der Magen-Darm-Trakt mitbefallen ist, ohne dass der Patient das so recht bemerkt.
Es wird eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht und auf den ersten Blick sieht wieder alles völlig in Ordnung aus. Aber auch hier wird eine Gewebeprobe entnommen und ins Labor geschickt. Und dann Volltreffer. In der Schleimhaut des Darms tummeln sich tatsächlich abnorm viele eosinophile Granulozyten.
Zu viel von diesen Eosinophilen im Blut und wir hatten einen Organbefall.
Da hat sich Anne Schenzers Hartnäckigkeit ja echt ausgezahlt. Aber nun musst du uns verraten, Gesa, was für eine Diagnose kann sie denn aus dieser Kombi Eosinophile im Blut plus Organbefall ableiten?
Dazu hören wir am besten nochmal Florians Ehemann Thomas Beaumont. So erinnert er sich dran, wie Dr. Schenzer ihm die Diagnose verraten hat.
Jetzt haben sie was gefunden, nämlich das HIS. Oder denn? Kennt man nicht. Und dann haben sie uns das erklärt.
Was ist das denn? HES, wenn ihr jetzt sofort sagt, klar, kenne ich. Alle Achtung, Gesa, für alle, die nicht eingeweiht sind, was bedeutet das?
Florian Beaumont hat das Hypereosinophilie-Syndrom, kurz HES.
Normalerweise bildet der Körper nur dann viele eosinophile Granulozyten, wenn Eindringlinge wie Parasiten im Körper sind, zur Abwehr. Beim Hypereosinophilie-Syndrom, kurz HES aber, bildet der Körper auch ohne einen Parasitenbefall massenhaft Eosinophile. Die Abwehrzellen wandern dann in Organe ein, wie etwa in die Haut und das Verdauungssystem. Auch die Atemwege und das Herz können betroffen sein. Das Gefährliche, die Immunzellen setzen Giftstoffe frei und die führen zu Entzündungen und Gewebeschäden. Warum der Körper beim Hypereosinophilie-Syndrom zu viele eosinophile Granulozyten bildet, ist wissenschaftlich noch nicht vollends geklärt. Diskutiert werden zum Beispiel eine genetische Veranlagung oder immunologische Ursachen.
Wie hat denn Florian auf diese Diagnose reagiert?
Ja, der war auf der einen Seite froh, dass es da jetzt irgendwie auf einmal ein Ergebnis gibt und das Kind einen Namen bekommen hat, kann es aber auch nicht so ganz glauben.
Da kamen sie mit der Aussage, das ist aus dem mannigfaltigen Formenkreis des Rheumas hier eine ganz seltene Form und man hat eigentlich mehr Chancen, einen Sechser im Lotto zu bekommen als diese Erkrankung, aber Sie haben sie. Entschuldigen Sie, sage ich, kann es nicht sein, dass ich einfach nur einen Herzinfarkt habe? Nee, sagten sie, wir verschachern keine Erkrankungen. Sie haben diese Erkrankung.
Gesa, ich glaube, das ist das erste Mal im Podcast, dass wir da einen Patienten haben, der wie bei Bares für Rares versucht, sich eine andere Diagnose rauszuhandeln. Finde ich ja irgendwie auch sehr süß. Eine Frage ist mir aber gerade noch eingefallen. Im Herzmuskelgewebe und auch in der Lunge ließen sich bei Florian ja keine Eosinophilen nachweisen. Waren die denn trotzdem für diese Gefäßkrämpfe und Herzattacken verantwortlich?
Ja, davon gehen die Ärzte mit großer Sicherheit aus. Man muss ja auch immer Glück haben, dass man die richtige Stelle bei so einer Biopsie erwischt. Und beim HES ist es wohl auch so, dass die Eosinophilen eher in den Gefäßen nachweisbar sind als direkt im Herzmuskel. Davon konnte man aber keine Probe nehmen. Am Ende passt auf jeden Fall alles zusammen. Denn auch Florian Beaumonts andere Symptome, die Nasenpolypen, sein Asthma und die ASS-Unverträglichkeit, treten bei HES häufig auf. Warum, ist noch unklar.
Total interessant. Übrigens, was mir gerade einfällt und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, es gibt ein weiteres ziemlich seltenes Krankheitsbild, das dem HES sehr ähnlich ist. Wenn nämlich zu diesen erhöhten Eosinophilen und dem Organbefall noch eine nachweisliche Entzündung der Blutgefäße hinzukommt, das war ja bei Florian nicht der Fall, dann sprechen Ärzte nicht mehr vom Hypereosinophilie-Syndrom, sondern von einer eosinophilen Granulomatose mit Polyangiitis, kurz EGPA. Ist von früher auch bekannt als Schock-Strauss-Syndrom. Aber nochmal zurück zu Florian. Gibt's für seine Krankheit denn eine gute Therapie?
Ja, Florian hat zu Beginn erstmal eine leichte Chemo bekommen und dann kamen sehr, sehr, sehr viele weitere Medikamente, die in sein Immunsystem eingreifen, um die Eosinophilen runterzufahren. Und er braucht Medikamente für sein Herz, denn, und das ist die schlechte Nachricht, die Schädigungen am Herzen, die bleiben. Aber mittlerweile hat er sich ganz gut mit seiner Krankheit arrangiert, hat er mir erzählt. Er setzt sich sehr dafür ein, dass sie bekannter wird. Er wird aktuell mit dem Wirkstoff Benralizumab, wieder ein Zungenbrecher, beziehungsweise dem Medikament Fasenra behandelt. Das wird auch bei Allergien und Asthma zum Beispiel eingesetzt. Und er ist mittlerweile in Erwerbsminderungsrente. Aber trotzdem versucht er, das Leben natürlich weiterhin zu genießen. Die Freddys, die Frettchen gibt es leider nicht mehr, die sind gestorben, ja. Dafür haben sich Florian und Thomas jetzt aber einen Hund geholt, der im Gedenken an die süßen Madertierchen den Namen,
Freddy.
Freddy trägt, genau. Florian hat jetzt sogar einen Dudelsack-Spielkurs gefunden, ist also nicht mehr alleine auf weiter Flur mit seinem Hobby. Und ab und an spielt er als Florian der Dudelsack-Spieler auch auf Bauern- oder Mittelaltermärkten. Er bleibt sich also treu und Thomas passt auch gut auf ihn auf.
Liebe Gesa, das war mal wieder ein total interessanter Fall, aus dem ich mitnehme, dass es total wichtig ist, auf den Körper zu hören und dass das Leben zu kurz ist, um nur zu arbeiten. Also am besten gleich Pläne machen fürs Wochenende. Vielleicht gibt es ja auch bei euch einen Mittelaltermarkt, ein Dudelsack-Konzert oder was auch immer euer Herz höher schlagen lässt. Was ist das bei dir, Gisa?
Ja, also erstmal ein Wochenende ohne eine Kugel Eis, du kennst mich mittlerweile, ist kein gutes Wochenende. Und wenn das noch kombiniert wird mit einem Schnack mit Freunden und draußen sein an der frischen Luft, Fahrrad fahren, kurz in die doofe Elbe oder einen See springen, das lässt mein Herz höher schlagen.
Für alle von euch, deren Herz beim Thema Fußball höher schlägt, habe ich noch einen Tipp. Wenn ihr durch die EM im Fußballrausch seid, dann hört doch mal in den Podcast Wir Weltmeister rein. Der erzählt die Geschichte der Fußball-WM 2014, wie ihr sie noch nie gehört habt. Was hat der Titel mit seinen Helden gemacht? Host Martin Roschitz verbringt einen Tag mit Jogi Löw in Freiburg. Er trifft Mario Götze, der das entscheidende Tor im Finale gegen Argentinien geschossen hat. Er besucht Per Mertesacker in London, Bastian Schweinsteiger auf der Skipiste und Thomas Müller in der Münchner Arena. Mit Benedikt Höwedes, dem heimlichen Helden der WM, fährt er sogar noch mal nach Brasilien, 10 Jahre danach. Es geht um persönliche Herausforderungen und die drängenden Fragen danach. Warum ist das deutsche Nationalteam nach 2014 so abgestürzt? Antworten gibt's im Podcast Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und sagen bis dahin Tschüss und passt auf euch auf.
Tschüss!
ARD